Deutschlandfunk Interview.
Die Ukraine arbeitet sich langsam in der Statistik auch bei Transparency International nach vorne. Was läuft gut?
Man kann durchaus sagen, dass es Fortschritte gibt bei der Korruptionsbekämpfung in der Ukraine. Es wurden verschiedene Behörden gegründet zur Korruptionsbekämpfung. Es wurde ein transparentes elektronisches öffentliches Beschaffungswesen eingeführt. Also es gibt da tatsächlich Fortschritte und das ist beachtlich, vor allem in Zeiten des Krieges.
Warum hindert Krieg Korruptionsbekämpfung?
Wenn wir uns nochmal den Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International ansehen, dann kann man sehen, dass wirklich auf den schlechtesten Plätzen alles Kriegs- und Krisenländer liegen. Und das liegt daran, dass eben diese Institutionen, diese Governance-Institutionen oft zusammenbrechen, dass es Beschaffungswesen gibt für Waffen, für Rüstungsindustrie zum Beispiel. Und dass eben diese Institutionen und auch Mechanismen, diese Watchdog-Mechanismen oft nicht mehr so gut funktionieren wie in Friedenszeiten.
Also kurze Nachfrage, was sind Governance-Institutionen?
Die Institutionen, die dafür sorgen, dass Regierungen und zur Rechenschaft gezogen werden. Also der Bundesrechnungshof zum Beispiel, das Parlament, Institutionen der Zivilgesellschaft, aber auch investigativer Journalismus.
Gibt es eigentlich auch kulturelle Voraussetzungen, die Korruption entweder begünstigen oder verhindern können?
Gibt es nicht. Es sind vielmehr Institutionen und Prozesse, Strukturen, die sich über viele Jahre eingeschlichen haben. Und dann muss man eben da ansetzen, um dann wieder die Situation zu verbessern.
Aber es braucht ein Bewusstsein, nehme ich an. Ein Bewusstsein für Korruption und auch für den Misserfolg, den ein Land dann eben haben kann. Wo machen Sie dieses Bewusstsein oder vielleicht auch das steigende Bewusstsein für die Problematiken von Korruption in der Ukraine aus?
Bewusstsein ist der erste Schritt. Bewusstsein bei der Regierung, Bewusstsein bei der Bevölkerung, in den Institutionen. Und was man sehen kann, ist, dass im Rahmen dieses Bestrebens an den EU-Beitrittsverhandlungen teilzunehmen, dass da die Institution, die Regierung stark involviert ist, starke Anstrengungen gemacht hat. Aber auch in der Bevölkerung sieht man das natürlich auch, wie diese Themen wie Korruption, Integrität, Transparenz in der Presse auch auftauchen und was das für dominierende Themen sind in der Berichterstattung der Medien.
Die Ukraine ist ein postsowjetisches Land, gehörte als sozialistische Sowjetrepublik zur Sowjetunion bis 1991. Das gilt auch für drei weitere Länder, die aber inzwischen Mitglied der Europäischen Union sind. Das sind die baltischen Länder, Estland, Lettland, Litauen. Die sind in ihrem Korruptionswahrnehmungsindex, man kann fast sagen, um Welten voraus. Und dabei hatten alle 1991 die gleiche Startposition. Was ist in der Ukraine anders gelaufen?
Naja, in der Ukraine kann man sagen, dass der Einfluss von Oligarchen auf Parlament und auf die Medienlandschaft sehr stark ist. Die Justiz ist nicht unabhängig, die Macht in der Exekutive ist stark zentralisiert und gerade in den letzten Jahren muss man auch sagen, dass die Zivilgesellschaft und der investigative Journalismus weiter geschwächt wurden.
Geschwächt wurden?
Ja, wiederum in Zeiten des Krieges konnte man sehen, dass die Zivilgesellschaft geschwächt wurde. Also viele Menschen sind natürlich in den Krieg gezogen. Andere zivilgesellschaftliche Organisationen und NGOs haben sich eher auf den Bereich der humanitären Hilfe verlagert von ihrem Tätigkeitsfeld her. Und die Finanzierung ist natürlich auch nicht so gut, wie sie sein müsste, um zivilgesellschaftliche Organisationen zu fördern.
Ist es eine gute Idee, wenn der Staat solche Dinge finanziert oder sollten die Finanzquellen woanders sein?
Ja, also wenn da natürlich keine Auflagen da sind, könnte der Staat das auch finanzieren. Oft sind das eben auch Gelder, die da von der EU kommen könnten, von Stiftungen, könnten unterschiedliche Quellen sein, solange die Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft gewährleistet ist.
Das, was Sie zusammengefasst haben in dem Korruptionswahrnehmungsindex, sind ja Daten des vergangenen und des vorvergangenen Jahres, wenn ich das richtig überblicke. Gibt es schon neuere Erkenntnisse? Das Jahr 2024 ist ja zur Hälfte ungefähr rum. Welche Tendenzen sich abzeichnen aus der jüngsten Zeit in der Ukraine?
Das können wir jetzt noch nicht sagen. Also die Daten des Korruptionswahrnehmungsindexes werden immer im Januar bei uns veröffentlicht. Wobei wir natürlich schon sagen können, dass diese EU-Beitrittsverhandlungen eine starke Hebelwirkung haben und dass die Anstrengungen der Regierung schon da sind. Und wenn man in den Medien von Korruptionsfällen liest, dann ist das nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. weil es auf der anderen Seite eben auch aufzeigt, dass die Behörden zur Korruptionsbekämpfung eben ihre Arbeit machen und auch die Ergebnisse ihrer Untersuchung veröffentlichen können.
Mhm. Gibt es ein Gesetzesvorhaben, das im Sinne der Transparenz die Ukraine möglichst verabschieden sollte?
Also auf jeden Fall sollte die Justiz verbessert werden, die Unabhängigkeit der Justiz und der Rechtsstaatlichkeit. Es sollte die Anstrengungen im Bereich des Beschaffungswesens weiter verfolgt werden. Und dann die Zivilgesellschaft und der investigative Journalismus sollten weiter gefördert werden.
Meinen Sie beim Beschaffungswesen das Beschaffungswesen für das Militär?
Das ist natürlich ein ganz wichtiger Part, ganz wichtiger Bereich, was so öffentliche Aufträge angeht.
Ist das überhaupt möglich unter Kriegsbedingungen? Also geht es ja um Material, es geht um Munition, um Waffen, alles Mögliche. Das muss schnell beschafft werden. Kann es sich ein Land da leisten, eine, weiß ich nicht, transparente Ausschreibung zu machen, dann noch eine Prüfung durch den Rechnungshof etc., bis Entscheidungen getroffen werden? Geht das?
Das ist natürlich schwieriger, aber man kann das natürlich schneller machen, kürzere Prozesse und trotzdem so die Mindeststandards für transparentes Beschaffungswesen einhalten.
Welche Rolle bei der Verbesserung dieser Situation in der Ukraine nimmt der ukrainische Präsident ein?
Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, dass die Anstrengungen auch im Bereich in Bezug auf den EU-Beitritt sehr, sehr stark sind. Das ist eine starke Hebelwirkung, wie ich ja schon sagte. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass die gerade in Kriegszeiten die Exekutive sehr stark zentralisiert wurde. Und das sehen wir und unsere Kollegen in der Ukraine auch mit Besorgnis an.
Regionalisierung ist also ein Mittel gegen Korruption?
Ja und nein, muss richtig gemacht werden. Also es gibt da oft nicht so die einfachen Lösungen. Aber wenn Macht zu sehr in einer Person oder in einer Behörde zentralisiert ist, dann sind das oft Warnzeichen, was Transparenz angeht, was Rechenschaftslegung angeht. Und ja, insofern auch bedenklich.
Ist es in dieser Perspektive ein Problem, dass in der Ukraine zum Beispiel die Präsidentschaftswahl nicht stattgefunden hat und bis auf Weiteres auch nicht stattfinden wird wegen des Krieges?
Kann man natürlich so sagen, ja. Also Wahlen sind natürlich ein wichtiges Instrument, um die Regierung zur Rechenschaft zu halten. Und das fällt natürlich in diesen Kriegszeiten jetzt erstmal weg. Insofern ist da ein ganz wichtiges Instrument erstmal außer Kraft gesetzt.